Lass uns über Politik reden.
Der Podcast mit Anja Schöpe
und Alexander Lorz. Dann sagen wir Hallo. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid, dass Sie dabei sind.
Auch von meiner Seite ein herzliches Hallo und wir haben wieder eine spannende neue Folge vor uns. Das, glaube ich, darf ich schon vorab versprechen.
Und zwar unsere Linie Visionen auf der Spur zum Thema Europa. Ist Europa in Gefahr? Und wir haben beim letzten Mal schon verraten, wen wir dann bei der nächsten Folge einladen.
Ja, jemanden, der nicht nur vor allem die Visionen hat, sondern auch dafür kämpft, dass sie so gut wie möglich in der politischen Praxis Wirklichkeit werden. Und das ist im Moment natürlich ganz besonders relevant, weil wir am 9. Juni die Europawahl vor uns haben. Und hier ist unser Spitzenkandidat, der Listenführer der hessischen CDU im Europäischen Parlament, Professor Dr. Sven Simon. Herzlich willkommen, lieber Sven.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Und jetzt habe ich hier zwei Europarechtsprofessoren sitzen. Das ist auch eine Premiere für mich, eindeutig.
Das kommt ja auch. Das gibt's auch nicht so häufig.
Ja, ne? In der Politik gar nicht so häufig vor. Kommt gar nicht so oft vor.
Ja, unsere Spezies ist nicht so häufig unter den Mandatsträgern vertreten. Aber dann auch noch genau mit der gleichen Denomination des Lehrstuhls, das ist schon wirklich ungewöhnlich.
Ja, also ich meine, die beiden Berufe sind ja doch auch schon sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite das sehr wissenschaftlich differenzierte und in der Politik muss man ja doch gelegentlich mal zuspitzen, insbesondere im Wahlkampf. Und dann ist das schon eine ganz andere Rhetorik oder auch Terminologie, Sachverhalte zu vereinfachen. Im besten Fall habe ich immer gedacht, versteht man Rechtswissenschaft auch als Sozialwissenschaft und in dem Sinne verstanden, dass es das Leben der Menschen, das Zusammenleben der Menschen einen Rahmen gibt und friedlicher macht vielleicht. So, vielleicht ist das einer der Gründe, warum wir beide auch politisch interessiert sind.
Das finde ich ist eine sehr schöne Erklärung, die würde ich meinem Repertoire auch mal einverleiben. Ich habe noch eine viel einfachere anzubieten. Ich glaube, was Europarechtler und Politiker auf allen Ebenen gemeinsam haben, ist, sie müssen ganz furchtbar viel erklären.
Absolut, auch der Europawahlkampf. Eigentlich ist jede Rede 30% erklären, um was es eigentlich geht. Und danach kommt der politische Inhalt, hoffentlich auch noch ein bisschen kontrovers. Und in der Tat ist es ja erstmal schwierig, den Menschen, und das ist an der Uni im vierten Semester ganz ähnlich wie in der allgemeinen breiten Bevölkerung, den Unterschied von Europäischem Rat und Europarat, der nun mit dem Ganzen gar nichts zu tun hat, zu erklären. Und dann kommt halt eben die politische Kontroverse, die immer stärker geworden ist, seitdem wir nach dem Vertrag von Lissabon auch eine politische Union dann doch sehr stark geworden sind, wo hochpolitische Entscheidungen getroffen werden, immer noch so ein bisschen im apolitischen Raum, der den meisten Menschen weit weg und entfernt wirkt, also viel weiter weg als der Landtag in Wiesbaden.
Ja, und deswegen haben wir uns auch hier im Podcast aufgeteilt. Also ich habe mal versucht, sozusagen den erklärenden Teil vorwegzunehmen in den Podcasts, die Anja und ich schon aufgenommen haben, die wir auch schon gesendet haben. Das heißt, mit dir als demjenigen, der jetzt wirklich so unmittelbar aus dem politischen Erleben, aus der politischen Praxis des Europäischen Parlaments kommt, mit dir würden wir eigentlich gerne direkt in diese politische Kontroverse einsteigen. Ja. Gib uns doch mal so einen kleinen Eindruck von dem, was euch gerade da in Straßburg so bewegt und wo die politische Relevanz dessen ist, womit du dich tagtäglich beschäftigst.
Naja, wir haben ja vor 5 Jahren auch vor dem Hintergrund des Wahlergebnisses eine Kommissionspräsidentin gewählt, die die Menschheitsaufgabe Klimawandel und Schutz der Biodiversität als die beiden zentralen Politikfelder definiert hatte. Und die politische Kontroverse der letzten 5 Jahre, und darüber kann man am 9. Juni auch abstimmen, weil die politische Kontroverse geht ja weiter, besteht eigentlich kurz zusammengefasst darin, wie wir den Klimawandel bekämpfen oder auch die Biodiversität erhalten. Und da gibt es auf der einen Seite das links-grüne Parteienbündnis, was sehr deutlich die Auffassung vertritt, das geht am besten durch Verbote, Regulierung, wirtschaftlichen Niedergang. Sie sagen das nicht so deutlich, aber die Journalistin Herrmann zum Beispiel von der Taz aus den Talkshows bekannt, die sagt das. Wir brauchen Minuswachstum, um den Klimawandel zu bekämpfen. Und die politische Kontroverse besteht jetzt darin, dass wir da andere Auffassung sind in der Europäischen Volkspartei. Wir sind der festen Überzeugung, dass uns die Welt nicht folgen wird auf diesem politischen Weg, wenn wir ihnen erklären, ach, wir haben eine Lösung fürs Problem gefunden, die bedeutet aber für den Rest der Welt ewige Armut, sondern es wird einfach nur gehen durch Innovation, Technologie und den Einsatz marktwirtschaftlicher Mechanismen. Und Technologie ist am Anfang teuer, wenn wir ein Problem haben, das heißt CO2, dann müssen wir es bepreisen, dann wird es teurer und es wird Innovationen geben, die sind am Anfang auch teuer und dann wirkt der marktwirtschaftliche Mechanismus und dann werden sie günstiger und dann können wir die Produkte, die wir auf einem Kontinent, den ich nach wie vor als den Chancenkontinent beschreiben würde, weil einfach die liberale Demokratie mehr Innovation und freien Geist freisetzt. Und deshalb haben wir immer noch viele Tüftler und viele starke mittelständische innovative Betriebe, die Innovation und Technologie erfinden, die wir dann in die Welt exportieren können, entweder verschenken oder verkaufen im besten Fall noch. Deshalb hat Ursula von der Leyen, finde ich, recht, wenn sie sagt, nur eine wettbewerbsfähige Wirtschaft ist auch eine Wirtschaft, die zum Klimaschutz beitragen kann, längerfristig, was eben ein globales Phänomen ist. Denn das grüne Motto ist, die Industrie erst ruiniert, wird klimaschädlich importiert, wird halt eben den Klimawandel global nicht bekämpfen. Das ist die zentrale politische Kontroverse der letzten 5 Jahre gewesen, wie wir Gesetzgebung so machen, dass wir Anreize schaffen, die Wirtschaft nicht komplett kaputt machen und trotzdem aber ein bisschen mehr Druck erzeugen. Denn die Ziele, die wir uns selbst gesetzt haben, die sind natürlich sehr ambitioniert. So würde ich mal die politische Kontroverse auf den Punkt bringen.
Ja, und da haben wir doch eigentlich gleich eine doppelte Vision vor Augen. Übrigens auch gleich eine Erklärung dafür, warum Frau von der Leyen jetzt neben dem Thema eben Klimawandel auch ganz explizit den Topos Wettbewerbsfähigkeit ins Zentrum der Kampagne für die neue Legislaturperiode rückt. Aber eine doppelte Vision insoweit, als wir auf der einen Seite die klassische europäische Vision haben, dass wir gewisse Dinge eben nur gemeinsam erreichen können, zum Beispiel auch natürlich die Bekämpfung des Klimawandels oder auch die Erreichung der anderen Ziele, die wir uns gesetzt haben, aber eben auch das gepaart mit der marktwirtschaftlichen Vision. Wir bekommen das über Technologieoffenheit, wir bekommen das über Innovation in den Griff. Also insofern könnte man sagen, die Europäische Union steht auch für einen visionären Kontinent.
Absolut. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir angefangen bei den natürlichen Gegebenheiten, die ein Privileg für uns darstellen, dass wir hier geboren sind. Dafür können wir zunächst einmal nichts, aber es ist der für mich schönste Kontinent nach wie vor. Das beginnt mit der Landschaft, mit der Natur, mit den klimatischen Begebenheiten, geht weiter mit der Kulinarik, mit der Geselligkeit, mit der bauhistorischen Leistung, mit den Kulturlandschaften, die wir eben auch nicht zerstören dürfen, wenn wir es da übertreiben. Und der europäische Kontinent ist in den letzten über 300 Jahren weltweit eigentlich führend gewesen. Das war nicht immer positiv. Ja? Also die größten Verbrechen der Menschheit sind auch auf dem europäischen Kontinent oder vom europäischen Kontinent aus begangen worden. Aber visionär in dem Sinne, dass unser Modell, nach dem wir der Überzeugung sind, leben zu wollen, nämlich die freiheitlich-liberale Demokratie verbunden mit rechtsstaatlicher Durchsetzungskraft, halte ich nach wie vor für das Modell, was, wenn man so hochgreifen will, Visionären den größten Raum gibt, Dinge zu entwickeln, wenn wir die Freiräume lassen. Ich finde, Ursula von der Leyen hat vergangene Woche auf dem Bundesparteitag etwas sehr schön zugespitzt gesagt, Karriere machen und Geld verdienen kann man überall in der Welt. Aber so leben gleichzeitig noch, wie wir Europäer uns entschieden haben, in Freiheit, in Frieden, mit sozialer Sicherung, mit Krankenversicherung, die nicht vom Geldbeutel abhängt und noch auf einem Kontinent, wo sich am Schluss der Rechtsstaat durchsetzt, das müssen wir uns vielleicht gelegentlich nochmal bewusst machen, aber auch immer wieder neu darum kämpfen.
Nun ist ja aber diese Vision auch gleichzeitig von verschiedenen Seiten bedroht. Wir sehen auf der einen Seite Bedrohungen von innen. Du hast vorhin selbst schon beschrieben, natürlich die Gefahr, die von denjenigen ausgeht, die vor allem auf der linken Seite das Gefühl haben, sie haben eigentlich die einzig richtige Erkenntnis, wie man beispielsweise mit dem Klimawandel fertig wird. Und dann muss mich eben jeder mit der Schrumpfung oder Verarmung abfinden. Aber natürlich eben auch jetzt die Bedrohung von rechts. Und man spricht ja oft davon, mit Blick auf den 9. Juni, dass da ein Rechtsruck drohe hin zu Menschen, die weder mit der Europäischen Union noch mit dem Rechtsstaat etwas im Sinn haben. Und zu all dem kommt jetzt auch noch die Bedrohung von außen durch den Angriffskrieg, der seit 2 Jahren wieder mitten in Europa tobt, was wir uns bei der letzten Europawahl, glaube ich, alle noch überhaupt nicht haben vorstellen können, dass wir 2024 in dieser Lage sein würden. Macht dir das auch manchmal Angst? Würdest du sagen, die Gefahr oder die Bedrohungslage für dieses Europa und für seine Vision ist erheblich schärfer geworden in den letzten Jahren? Oder sind das altbekannte Gefahren, die jetzt nur in einem neuen Gewand erscheinen?
Also Angst macht es mir nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt den Eindruck, wenn ich mich 5 Jahre zurückerinnere an den Wahlkampf, da habe ich auch, naja, die Politiker tun das ja meistens, jede Wahl ist eine Schicksalswahl, aber vor 5 Jahren, finde ich, war deutlich unklarer, was die Zukunft der Europäischen Union anbelangt, weil wir nicht so genau wussten, was passierte nach dem Brexit. Treten noch mehr aus, macht das vielleicht Schule? Und jetzt hat man aber in relativ kurzer Zeit gesehen, was für einen Schaden das anrichtet. Nicht nur für die Wirtschaft, sondern ganz konkret im Alltag der Briten. Und deshalb ist diese Gefahr zunächst einmal gebannt. Also mir würde jetzt kein Mitgliedstaat einfallen, noch nicht mal Ungarn, die sagen würden, wir treten aus dieser Europäischen Union aus. Insofern ist diese Gefahr erstmal gebannt. Was aber stimmt, ist, dass sowohl die Europäische Union von außen unter Druck geraten ist, und zwar sehr existenziell, mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine, mit einem russischen Diktator, der ganz klar imperialistische, revisionistische Politik verfolgt und der auch nicht aufhören wird, wenn er gestoppt wird. Das ist sehr deutlich. Und er greift uns ja auch schon viel mehr an, als uns das bewusst ist. Nicht mit klassischen, konventionellen militärischen Material, aber im Bereich der Cybersecurity, im Bereich der Energiesicherheit. Das sind ja letzten Endes auch Angriffe. Und auch natürlich Angriffe auf den politischen Raum, auf den politisch-demokratisch-freiheitlichen Diskurs. Und da kommen wir zu den beiden Problemen innerhalb der Europäischen Union, wo sich alle westlichen Demokratien einen gewissen Druck ausgesetzt sehen, einerseits von rechts. Und da tritt die AfD in Deutschland, aber andere rechtsradikale Parteien in Europa eben auch. Wobei man sagen muss, die AfD ist schon mit die radikalste, die ja sogar vom Front National oder Rassemblée National jetzt umbenannt in Frankreich, ausgeladen worden ist, förmlich nicht in der Fraktion, auch nicht mehr Mitglied zu sein, in der identitären Fraktion. Und die treten ja auch offen an, indem Frau Weidel also ein Referendum vorschlägt. Sie sprechen von Dexit. Herr Höcke spricht davon, dass die EU, wie sie jetzt ist, sterben muss. Also im wahrsten Sinne des Wortes verräterisch muss man eigentlich seinem eigenen Land gegenüber mal sein, wenn man sich überlegt, dass die Deutschen, ich nehme nur den Binnenmarkt, aber die Europäische Union ist ja viel mehr als nur der Binnenmarkt, wie viel wir profitieren davon, wie viel ärmer wir wären, wie viel handlungsunfähiger auf der Welt. Und dann kommen diese Leute daher, die im Grunde ein verächtlich, Ressentiment geprägtes Weltbild haben, das aktuelle System verachtend, völkisch, national, ja, im Grunde zurück in die 20er, 30er Jahre, wie Karl Schmidt, ein homogenes Staatsvolk, alle, die nicht so aussehen, wie es mir gefällt, fliegen raus. Und das Ganze noch mit einem kollektiven Ansatz verbunden, kollektiven Denken, das, also der Spitzenkandidat der AfD schreibt das auch in seinem Buch, wo er anfängt von Dorf und Kommune, quasi wie so eine Kommune, die man früher von den Linken gewohnt war. Vielleicht ist dieses Kollektiv, Denken im Kollektiv auch der Grund für die Nähe zu China und Russland, von denen sie sich jetzt finanzieren lassen oder nicht, spielt fast keine Rolle mehr, denn das hat eben mit der Politik, wie wir sie vertreten, oder dem Politikverständnis, dem Stil, aber auch der christlich-demokratischen Überzeugung, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, auch als Individuum, und dass das eigentlich der Maßstab von Politik sein muss. Mit allen Problemen, die das auch mit sich bringt, nicht? Also, wenn wir diese Freiheiten und den Individualismus sehr stark in den Vordergrund stellen, was wir getan haben, was auch, glaube ich, richtig ist, aber dann müssen wir manchmal auch politisch Situationen bewältigen, die wir gar nicht dachten vielleicht, dass wir sie bewältigen müssten. Also, wenn wir eben die Freiheit haben, eine Familie zu gründen oder nicht, dann entscheiden sich viele, dass sie keine Familie gründen, und dann haben wir ein demografisches Problem. Und wenn sich sehr viele Menschen scheiden lassen, dann haben wir ein Problem mit Kinderbetreuung und so weiter, nicht? Also wir haben also auch unsere Probleme. Aber auf der anderen Seite dürfen wir die Gefahr von der linken Seite auch nicht ganz übersehen, die für unsere Demokratie eben auch besteht. Denn da nehme ich zunehmend illiberale Tendenzen wahr in allen westlichen Demokratien, die wir eben auch sehr selbstbewusst ansprechen müssen und notfalls auch dagegen vorgehen müssen. dabei ja, wollen die auf der einen Seite wieder Menschen einteilen, das finde ich sehr illiberal, nach Hautfarbe, Geschlecht, Herkunft, sexueller Orientierung oder religiösen Überzeugung. Bei den Grünen habe ich häufig den Eindruck, dass Diversität bedeutet, eine Gruppe von Menschen, die unterschiedlich aussieht, aber alle die gleiche Meinung haben. Das ist aber nicht Diversität nach unserem Verständnis. Und dann geht es weiter, dass vorgeschrieben werden soll, wie man zu sprechen hat. Sprache entwickelt sich aber. Und es ist auch in Ordnung, wenn wir in 10 oder 20 Jahren feststellen, dass wir mit Genderstern sprechen. Aber spätestens dann, wenn es über Unterordnungsverhältnisse gibt, wie in der Schule oder an der Universität, muss der Staat auch irgendwie regelnd eingreifen. Also sehe ich auch dort Tendenzen, wie unsere freiheitliche Ordnung auch von der linken Seite innen bedroht ist. Und das alles zusammengenommen macht mich nicht ängstlich. Also nochmal, ich habe keine Angst und ich glaube, dass wir einfach die Erkenntnisgewinne wachhalten müssen, die wir ja schon mal hatten, und uns auch mutig klar bekennen müssen zu dem, was wir denken, von dem wir überzeugt sind. Und wenn man das ein bisschen konkretisiert nochmal nachlesen will, finde ich die Rede von Friedrich Merz auf dem Bundesparteitag, die hat doch neben dem Grundsatzprogramm selbst nochmal sehr grundlegend deutlich gemacht, wofür wir eigentlich, was unser Politikangebot ist. Denn das ist ja eine Frage, nach der wir auch häufig gefragt werden. Konkretisier doch mal gerade in Schulen, für was steht denn eigentlich die CDU? Und das ist da in den Grundlagen nochmal sehr deutlich zum Ausdruck gekommen.
Ja, wofür steht die CDU? Das ist natürlich jetzt auch unser ganz unmittelbares Eigeninteresse, aber auch ein bisschen, wofür steht eben auch die EU? Also wofür steht dieses ganze europäische Gebilde? Was meinst du, woran könnte es liegen, dass unsere Vision von eben der liberalen, freiheitlichen, demokratisch-rechtsstaatlichen Gesellschaft, in der sich jeder nach den Regeln auf gleicher Basis entfalten kann, dass diese Vision im Moment so unter Druck geraten ist? Haben wir sie zu selbstverständlich genommen? Ist sie vielleicht zu wenig erklärt worden? Oder gibt es eine Gegenvision, die auch einen für uns vielleicht unerklärlichen Charme entfaltet? Also ich suche ein bisschen, oder wir alle suchen ja immer ein bisschen nach dem Ansatzpunkt. Wie kommen wir wieder zurück zu einem möglichst gemeinsamen Verständnis von diesen Grundlagen, von diesen Grundwerten, die wir mal auf jeden Fall aufrechterhalten wollen, und dann kann die ganze weitere parteipolitische Kontroverse unterhalb dieser Ebene stattfinden. Aber im Moment ist diese Ebene ja durchaus tangiert von der Diskussion.
Ja, also zunächst mal müssen wir vielleicht feststellen, dass wir uns ja historisch geirrt haben. Nicht? Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion haben wir irgendwie gedacht, nach Fukuyama, Ende der Geschichte, Friedensdividende, und alle übernehmen jetzt unsere liberale Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit. Das Gegenteil ist passiert. Die autoritären Regime haben sich wieder sehr breit gemacht, nicht nur in der Ferne in China, sondern auch ganz unmittelbar in unserem Umfeld, Russland und in der Türkei. Die Bevölkerung in Serbien tendiert auch ziemlich deutlich in diese Richtung, ganz interessanterweise. Woran liegt das jetzt genau? Es ist sicherlich eine schwierige Frage, die wie alle schwierigen Fragen komplex sind zu beantworten. Aber einen Gedanken, den ich gelegentlich schon mal hatte, der ist, dass man in einer freiheitlichen Demokratie ist das Leben etwas anstrengender als in einer Diktatur, wo ich sehr genau gesagt bekomme, was ich denken soll, was ich machen soll, wie mein Leben verläuft. Es entscheiden alles andere. Gerade in kollektivistischen Gesellschaften ist das ja vorbestimmt, mehr oder weniger. Und das ist schon eine Herausforderung, die die meisten Menschen als anstrengend empfinden. Das ist so ein Erklärungsversuch, wo ich denke, dass wir gelegentlich gerade als Westeuropäer oder Westdeutsche mit ein bisschen mehr Empathie an die Sache in Osteuropa und Ostdeutschland rangehen müssten. Und ein zweiter Aspekt, der, ich finde, immer mehr zutage tritt, ist, dass wir mehr nach den Ursachen forschen müssten und uns nicht so einseitig, abfällig über ja doch mittlerweile einen bedrohlich großen Teil der Wählerschaft beklagen sollten, der gar keine Hoffnung mehr hat und in den Fängen der AfD landet. Die Menschen sind ja nicht von heute auf morgen alle Nazis geworden, sondern eine Unzufriedenheit mit den politischen Entscheidungen hat einfach zu einer Hoffnungslosigkeit geführt, und dann findet man keinen anderen Ausweg mehr. So, und woran liegt das eigentlich? Das, denke ich, hat schon sehr stark mit der Frage zu tun, warum die meisten Menschen eigentlich, die in liberalen Demokratien leben, die Staatsform der Demokratie akzeptieren. Sie tun das nicht, weil die Mehrheit irgendwann durch Zufall entscheidet, sondern weil die Mehrheit in Kenntnis der Argumente der Minderheit entscheidet, nachdem die Argumente der Minderheit auch öffentlich ausgetragen worden sind. Dann fällt es leichter, Entscheidungen zu akzeptieren. Und der Hauptgrund, warum die meisten Menschen die Staatsform der Demokratie akzeptieren, den sehe ich darin, dass die Minderheit, anders als in allen anderen diktatorischen, autoritären Regimen, immer die begründete Hoffnung haben kann, auch mal zur Mehrheit zu werden bei einer Wahl. Und das ist seit 25 Jahren gefühlt in bürgerlich-konservativen Kreisen nicht mehr so richtig der Fall, weil eigentlich immer eine grüne Minderheit regiert, mal mit und mal ohne die CDU. Jetzt habe ich das sehr zugespitzt zum Ausdruck gebracht, aber da nehme ich so ein bisschen die Hoffnungslosigkeit wahr, wo wir uns schon überlegen müssen, wie gelingt es eigentlich mal wieder, und ich finde, dass Ministerpräsident Boris Rhein das sehr schön auf den Punkt gebracht hat mit der Renaissance der Realpolitik, dass die Menschen einfach die Hoffnung noch nicht aufgegeben haben oder die Hoffnung in die CDU setzen, dass sie die Kurve kriegt und eine Politik der Vernunft macht. Und wenn dann Menschen eben zu lange damit konfrontiert sind, dass die Energiepreise explodieren, dass die Inflation viel höher ist als diese Warenkörbe, die da zusammengestellt sind und die Ersparnisse aufgefressen werden, dass vieles in unserem Land nicht mehr so funktioniert, wie wir es mal gewohnt waren. Antibiotikum gibt's nicht mehr ständig, Hustensaft ist aus, viele Straßen sind marode und so ganz alltägliche Dinge, wo man irgendwie denkt, das geht alles bergab, und gleichzeitig rennt aber eine Bundesregierung immer weiter in die falsche Richtung, völlig unbeirrt. Und eine mit 300.000 Euro im Jahr geschminkte Außenministerin fährt irgendwie rum und pöbelt alle Staatschefs an, aber mit Diplomatie hat das alles nichts mehr zu tun. Und dann irgendwann kommt noch schließlich hinzu, dass auch in einer Art und Weise darüber kommuniziert wird, ausgerechnet in den Medien, die wir sehr stark unabhängig gemacht hatten und mit sehr viel Geld ausgestattet haben, wo man häufig den Eindruck hat, dass da eine Themenarmut herrscht und auch eine mangelnde Meinungspluralität, was weiter noch Frust schafft. Und um sozusagen dann zurückzuführen zum Thema, hat die Europäische Union eine tiefer liegendes Demokratiedefizit, was genau in diesem Punkt liegt, dass der Austausch von Mehrheit und Minderheit, der Regierungswechsel, Wählen und Abwählen durch Wahlen nicht so einfach möglich ist wie im nationalen System. Und so würde ich so ein bisschen mich der Frage nähern, wie kommt denn eigentlich dieser Frust, diese Unzufriedenheit, möglicherweise auch die Ablehnung gegenüber dem System und auch die mangelnde Akzeptanz, die vielleicht nicht ganz so groß ist, wie wir es manchmal sagen, aber gegenüber der Europäischen Union.
Da fällt mir ein Satz ein, abgesehen von dem von Popper, den du schon zitiert hast. Die Chance der Minderheit, die es nur so in der Demokratie gibt, dass sie auch ohne Blutvergießen zur Mehrheit werden kann. Mhm. Aber ein sehr pragmatischer Satz einer lieben Kollegin aus der letzten Landesregierung, uns immer daran erinnert hat, Enttäuschungen sind das Ergebnis fehlgeleiteter Erwartungen oder eines schlechten Erwartungsmanagements. Vielleicht ist das ja auch ein Teil der Erklärung. Wollen wir uns mal fragen, wie würde denn ein zutreffendes Erwartungsmanagement in Bezug auf die Europäische Union aussehen? Also was müssen wir vielleicht den Leuten erklären, was dürfen sie von der Europäischen Union, auch jetzt gerade etwa von der kommenden Europawahl, von deiner weiteren Arbeit im Europäischen Parlament erwarten? Und auch umgekehrt, was dürfen sie von Europa nicht erwarten?
Ja, ich denke, es ist genau der Punkt. Die Erwartungen der meisten Menschen an die Europäische Union sind viel höher als das, was die Europäische Union darf, aufgrund der ihr übertragenen Zuständigkeiten. Und das ist ja immer noch so geregelt, dass die Mitgliedstaaten jede einzelne Zuständigkeit übertragen müssen. Und ansonsten darf die Europäische Union überhaupt nicht handeln. Wenn man es mal an Zahlen festmacht, dann ist der Haushalt in den letzten Jahren der Europäischen Union von 145 Milliarden auf 160 Milliarden gestiegen. Das ist nichts im Vergleich zu dem deutschen Haushalt. Bund, Länder, Kommunen und die Sozialversicherungen geben 1,7 Billionen jedes Jahr aus. Daran sieht man, wie winzig die Summe ist. Und Politik ist eben auch Gestaltung mit Geld. Und wenn wir uns dann Politikfelder anschauen, wo die Menschen, viele Menschen sich mehr erwarten von der Europäischen Union, da stellt man fest, dass die Europäische Union so gut wie gar keine Zuständigkeiten hat, nicht? Also das fängt an bei dem gesamten Asylbereich. Im Grunde ist Grenzschutz, so Sozialsysteme, soziale Leistungen, das Bildungssystem, das Rentensystem, der gesamte innere Bereich, überwiegende Teile des Justizbereichs, das sind alles mitgliedstaatliche Zuständigkeiten. Und deshalb ist schon sehr oft in Gesprächen mir entgegnet worden, was tut denn jetzt eigentlich die EU, um die illegale Migration zu beenden? Ja gut, und dann gibt es da Frontex, was die Leute irgendwie so vom Namen her noch kennen. Das sind 2000 Leute, die eigentlich auch nur assistieren dürfen, nicht so richtig eingreifen. Und deshalb ist die Erwartungshaltung an die Europäische Union viel höher, als sie darf, als sie handeln darf mit Zuständigkeiten. Und manchmal haben wir ja einen Schritt vorangemacht, wo es gar keine Zuständigkeit gab. Ich nenne mal das Beispiel, wofür jetzt ausgerechnet für dieses Beispiel Ursula von der Leyen in Kritik geraten ist, nämlich bei der bei dem Aushandeln der Verträge über die Impfstoffbeschaffung mit pharmazeutischen Unternehmen, weil einfach die Europäische Kommission gemerkt hatte, wenn jetzt die vier Gesundheitsminister weitermachen und verhandeln und kaufen Impfstoffe für die Niederlande, Deutschland, Italien und irgendein Vierter war noch dabei, dann bricht der Binnenmarkt zusammen, weil die Lieferketten einbrechen. Und deshalb wäre es irgendwie sinnvoller, wir machen es gemeinsam. Es gab aber keine Zuständigkeit und deshalb ist auch nur verhandelt worden und die Mitgliedstaaten haben den Vertrag geschlossen und auch den Impfstoff bezahlt. Und so könnte man viele Bereiche nennen, auch die Verteidigungsfähigkeit. Wir sind nicht verteidigungsfähig, weil wir es bisher nicht geschafft haben, der Europäischen Union Zuständigkeiten im Rüstungsbereich zu übertragen. Und deshalb müsste man möglicherweise mit dem Erwartungsmanagement anders umgehen, dass man sagt, sehr platt ausgedrückt, naja, viel mehr als ein Binnenmarkt und noch ein bisschen drumherum ist ja die Europäische Union eigentlich gar nicht. Und sie kann nicht alles lösen. Und dann haben wir natürlich noch die Spielchen, die ja bekannt sind, dass nationale Minister es nur allzu gerne machen, nach Brüssel zu fahren, im Rat die Hand für irgendeine Gesetzgebung zu heben und danach sagen, wie schrecklich das alles ist, was aus Brüssel kommt. Das spielt natürlich auch schon eine Rolle.
Ja, das ist natürlich eines der auch der beliebteste Erklärungsmuster. Ich erinnere mich, da gibt es ja auch unzählige Beispiele. Trotzdem will ich dich noch ein klein bisschen mehr herausfordern oder sagen wir mal noch zu einer etwas mehr Differenzierung zwingen. Denn wenn man dir jetzt gerade so zuhört, dann könnte man ja meinen, und das wird ja auch Europapolitikern oft unterstellt, du würdest jetzt also einem grundsätzlichen europäischen Zentralismus das Wort reden, nach dem Motto, also im Prinzip all die Gebiete, wo die Europäische Union noch keine Zuständigkeit hat, wird es einfach höchste Zeit, dass sie welche kriegt, damit sie endlich auch was tun kann. Jetzt weiß ich, weil wir uns lange genug kennen, dass du natürlich gar nicht so denkst. Die Frage, die ich jetzt stellen möchte, richte ich natürlich mit besonderer Freude eben auch an den Verfassungsexperten der EVP, den du ja auch bist, das muss ich mal dazu sagen. Du bist der verfassungspolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. Das heißt, du beschäftigst dich eben auch mit so Fragen wie Vertragsrevisionen, Veränderungen der Zuständigkeitsverteilung. Also gib uns doch noch einmal einen Einblick, wo würdest du sagen, wo müssen wir das Erwartungsmanagement korrigieren, weil wir auch im Namen des Subsidiaritätsprinzips oder aus anderen Gründen der Ansicht sind, das sind Dinge, die gehören nicht auf die europäische Ebene, die müssen national bleiben, dann darf man aber natürlich auch nicht entsprechende Erwartungen an die Europäische Union formulieren. Und wo sind die Bereiche, wo du wirklich auch sagen würdest, also da müssen wir jetzt über unseren Schatten springen und da müssen wir weitere Zuständigkeiten an die Europäische Union abgeben, weil es einfach nicht sinnvoll ist, dass wir versuchen, da jeder sein eigenes nationales Süppchen zu kochen.
Ja, also gar nichts halte ich von abstrakten Debatten über Bundesstaat Europa oder ein Europa der Vaterländer auf der anderen Seite. Das verschreckt die Leute und das will auch eigentlich niemand zurzeit. Meine Leitfrage ist im Grunde, die Europäische Union ist zum Schutz voreinander gegründet worden, dass wir uns nicht mehr gegeneinander bekriegen. Dabei ist sie sehr erfolgreich gewesen, weil wir über 70 Jahre in Frieden leben, Freiheit und weiten Teilen Wohlstand. Und wir müssen sie weiterentwickeln zum Schutz der Europäer füreinander in der Welt. Und deshalb brauchen wir einen Paradigmenwechsel von der Binnenorientierung zur Weltorientierung. Und die zentrale Frage, die sich heute stellt, ist, wozu brauchen die Europäer die Europäische Union im 21. Jahrhundert am meisten? Und da gibt es vier Politikfelder, die wir auf die Europäische Union übertragen müssten, beziehungsweise wo wir die Entscheidungsstrukturen anpassen müssten. Das erste ist das Politikfeld Handel und Investitionsschutz. Handelspolitik ist zwar einerseits europäische Politik, eine volle Zuständigkeit der Europäischen Union, da aber der Rat eingebunden ist, der zwar ein Organ der Europäischen Union ist, aber gleichzeitig halt eben trotzdem das kleine Regionalparlament in Wallonien wieder darüber mitentscheiden kann, ob der Handelsvertrag geschlossen wird oder nicht. Das müsste im Grunde eine EU-only-Entscheidung sein, und zwar nur durch das Europäische Parlament. Da würde jetzt das Bundesverfassungsgericht im Dreieck springen, aber man muss trotzdem in diese Richtung mal denken. Der Investitionsschutz, also von ausländischen Direktinvestitionen, der müsste EU-Zuständigkeit werden, weil zurzeit, das haben wir ja gesehen, als der chinesische Präsident seine Kolonialgebiete in Serbien und Ungarn besucht hat, kauft ein, was er will, in Rohstoffe oder auch den Hafen in Hamburg, weil halt eben jeder Mitgliedstaat für sich entscheidet, was kritische Infrastruktur ist und kein gesamteuropäischer Blick darauf gibt. Also deshalb würde ich Handel und Investitionsschutz übertragen. Zweiter Punkt, haben wir schon darüber gesprochen, die Europäer sind nicht verteidigungsfähig. Wir müssen Sicherheitsfragen, was die Rüstungsindustrie anbelangt, europäisch stärker zusammenarbeiten. Das bedeutet keine Konkurrenz zur NATO, sondern wir brauchen eine Säule, eine europäische Säule innerhalb der NATO. Wir werden auch, weil wir ja auch über Visionen sprachen, jetzt nicht von heute auf morgen eine europäische Armee haben. Aber dass wir uns nach wie vor diese Ressourcenverschwendung leisten, dass wir 130 Hauptwaffensysteme in Europa haben und die Amerikaner haben 28, das führt natürlich dazu, dass wir nicht wettbewerbsfähig sind mit unserer Rüstungsindustrie. Und das führt dazu, dass wir 78% der Waffen seit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine außerhalb des europäischen Marktes eingekauft haben. Das heißt, es geht gar nicht um mehr Geld, sondern es geht mal darum, dass wir unsere Waffensysteme so aufeinander abstimmen, dass sie miteinander einsatzfähig werden und wir dadurch Ressourcen sparen. Das ist alles nicht so einfach, weil die Entwicklung eines Waffensystems beginnt mit der Sicherheitsdefinition, von wo die Bedrohung ausgeht. Und das sehen die Polen und die Balten anders, die Deutschen vielleicht auch, als die Franzosen, wo die Bedrohung mehr aus Afrika kommt. Da braucht man ganz andere Waffen. Das dritte Politikfeld, was auf dem Papier irgendwie schon geregelt ist, aber in der Tat nicht funktioniert, ist die Energieunion, der Energiebinnenmarkt. Der steht zwar auf dem Papier und trotzdem können die Franzosen die Pipeline schon wieder verhindern, die die Spanier nach Deutschland bauen wollten, um Wasserstoff im industriellen Stil in den südlichen Gebieten Europas, wo halt eben mehr Sonne scheint und mehr Wind weht als bei uns, wäre wahrscheinlich sinnvoller als diese exorbitanten Ausgaben, die wir in Deutschland mit dieser völlig verfehlten Energiepolitik in den letzten 25 Jahren betrieben haben, wo wir zwar 500 Milliarden Euro in erneuerbare Energien investiert haben und trotzdem ist der Strom heute in Deutschland doppelt so teuer wie in Frankreich, sechsfach so teuer wie in den USA. Und deshalb sind wir angewiesen auf europäische Energiemärkte und zusammenarbeiten, dass der Binnenmarkt hier funktioniert. Scherzhaft habe ich mal gesagt, man müsste eigentlich die Deutschen, wie man damals die Griechen finanziell unter eine Troika gestellt hat, unter eine Energietroika stellen. Das muss europäisch gemacht werden, denn die können das offensichtlich nicht. Woher das eigentlich kommt, müssen die Historiker sich mal drüber Gedanken machen. Mit dieser Kernenergie, das ist ja ganz merkwürdig, dass die Deutschen alleine, nein, die Österreicher haben 76, glaube ich, im Referendum darüber abgestimmt. Da gab's aber, ging's aber um eine ganz andere Frage. Eigentlich haben die gar nicht am Schluss über die Kernenergie abgestimmt und in Finnland sind sogar die Grünen dafür. Und der letzte Punkt, vielleicht fast der wichtigste, wo wir einfach viel mehr europäische Gemeinsamkeit und Supranationalität in dem Sinn brauchen, ist Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Da müssen wir die Skaleneffekte des europäischen Binnenmarktes nutzen, weil eine künstliche Intelligenz lernt schnell, wenn sie viel Datenmaterial hat, und sie lernt langsam, wenn sie wenig hat. Und wenn Investoren zu Startups nach Europa kommen, dann sagen sie, wir geben euch Geld, ihr könnt alles machen, mit einer Ausnahme, das Produkt darf nicht als erstes auf den europäischen Markt zugelassen werden, denn dann wird's nie was. Der Markt ist der größte Binnenmarkt der Welt, trotzdem noch klein, die Sprachbarrieren stehen da. Und wenn wir Daten noch nicht mal von dem Uniklinikum Gießen nach Marburg austauschen, geschweige denn mit den Niederländern, und wir halt diese kleinen Krankenhäuser haben, wo 1000 Betten viel sind und die größten mit 5000 in Bochum stehen und die Amerikaner mit 7000 beginnen, dann haben die die Nase vorn. Und wir haben es ja schon mal erlebt bei den digitalen Plattformunternehmungen, wo die Europäer sich völlig abgehängt haben. Da ist die Welt in Ost und West eingeteilt. Google, Apple, Facebook auf der einen Seite, Huawei, Alibaba, Tencent auf der anderen Seite. Bei den Chinesen, die Europäer haben nichts. Die Niederländer haben Booking.com erfunden. Aber auch das liegt wieder daran, dass wir zu wenig europäische Skaleneffekte nutzen und zu viel Kirchturmdenken haben. Das sind die vier Politikbereiche, die ich übertragen würde. Nicht übertragen würde ich den sozialen Bereich, den Gesundheitsbereich. Viele Bereiche, wo es auch mehr Traditionen und Emotionen gibt. Da gehört, wenn man ehrlich ist, auch der außenpolitische Bereich dazu. Das wäre wünschenswert, dass man den europäisch macht, dann hätten wir geostrategisch mehr Einfluss, aber es ist nicht der Bereich, der am einfachsten zu vergemeinschaften ist. Und wir wollen ja auch anders als die Amerikaner, die den Leitspruch haben, e pluribus unum, aus vielen werde eins, das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen in Vielfalt geeint sein und diese unterschiedlichen Traditionen und die Vielfalt genießen und leben. Und gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, wenn es noch zu weiteren Zuständigkeitsübertragungen kommt, dass wir das Ganze auch so demokratisch legitimieren, dass es wählbar und abwählbar wird. Und da gibt es ein paar Probleme, um die wir uns institutionell auch noch kümmern müssen. Wir haben ein bisschen etwas in einem Bericht im Europäischen Parlament vorgeschlagen, aber da scheint mir noch ein Konstruktionsfehler im Lissabon-Vertrag zu liegen, dass man nämlich eine politische Union gegründet hat, die im Grunde im apolitischen Modus arbeitet und etwa die Europawahl am 9. Juni überhaupt keinen Einfluss auf die Zusammensetzung der Europäischen Kommission hat, weil nämlich die Kommissare von den mitgliedstaatlichen Regierungen ernannt werden oder benannt werden. Und das müsste schon irgendwie geändert werden. Also wenn man eine politische Union bleiben will, und da werden wir nicht drum herum kommen, weil wir einfach kleiner werden und weil Jean-Claude Juncker recht hat, wenn er sagt, in Europa gibt es zwei Arten von Staaten, kleine Staaten und solche Staaten, die wissen, dass sie klein sind, aber klein sind wir alle. Und wir werden überhaupt nur noch dann auf der Welt eine Rolle spielen, wenn wir kapieren, dass wir handlungsfähig werden müssen und geschlossen auftreten müssen in der Welt. Aber wenn es dann politisch kontroverse Entscheidungen auf der Ebene getroffen werden, muss man die auch wählbar und abwählbar machen. Ansonsten schwindet die Akzeptanz immer weiter.
Die Frage der größeren Öffentlichkeit der EU haben Alexander und ich auch in einer der Folgen schon davor besprochen. Und Alexander hat zwei Dinge so quasi mal in das Feld geworfen. Und wir uns vorgenommen, das fragen wir Sie mal, wenn wir dann den Podcast mit Ihnen haben. Und einmal ist es da ja die Aufgabe des Einstimmigkeitsprinzips. Das andere war so diese Frage des Europas unterschiedlicher Geschwindigkeiten, des Kerneuropas, also schlichtweg doch es zu erlauben, dass die Länder, die da schon etwas reifer weiter sind, eher mal vorangehen können und nicht immer auf alle warten müssen.
Also das Einstimmigkeitsprinzip ist eine der beliebtesten Fragen. Und man müsste mal einen Faktencheck machen. Ich habe das jetzt nicht genau nachgeguckt, aber über 80% der Gesetzgebung werden schon mit Mehrheit entschieden. Und wenn ich dann immer frage, ja, was meint ihr denn genau mit der Einstimmigkeit? Ja, in der Außenpolitik. Ja gut, und was jetzt genau? Die Sanktionspolitik. Okay, das ist also das Feld, was da immer so ganz prominent angeführt wird. Und da haben wir halt jetzt das Problem mit Ungarn und den Sanktionen gegen Russland, wo ich dann ein bisschen kontrovers immer die Frage stelle, naja, wenn ich jetzt Ministerpräsident von Ungarn wäre und wollte in Ungarn wiedergewählt werden, diese politische Auffassung ist legitim, dass die Sanktionen uns mehr schaden als dem. Und wenn ich mir anschaue, dass wir einen globalen Markt haben und wir am Schluss Öl und Gas aus Indien kaufen, was aber nachweislich aus Russland kommt, oder wenn die Importe von Russland in die Vereinigten Arabischen Emirate um 2500% gestiegen sind und wir die Vereinigten Arabischen Emirate aber erst vor einer Woche auf die Sanktionsliste gestellt haben, müssten wir in Deutschland schon auch wieder mehr darüber diskutieren und in Europa, in der Europäischen Union, ob wir da nicht zu sehr zu blind in eine Richtung rennen und ob es nicht legitime Interessen gibt. Und solange das nationale Zuständigkeit ist, ist das erstmal auch soweit in Ordnung. Und dann nenne ich immer ein Beispiel, was ziemlich deutlich vor Augen führt, wie schwer es am Schluss sein wird. Ich meine, wir haben im Europäischen Parlament in den Bericht reingeschrieben, dass alles per Mehrheit entschieden werden sollte. In der Theorie bin ich auch dafür. Aber stellen wir uns vor, die europäische Außenpolitik wird jetzt per Mehrheit entschieden. Wir haben eine europäische Außenministerin und die kommt aus Irland. Jetzt will ich den Iren nicht vorwerfen, dass sie Hamas-Anhänger sind, aber weit davon entfernt ist die eine oder andere Denkweise da drüben nicht. Also mit der Staatsräson gegenüber Israel werden wir ganz schnell am Ende. Und so schwierig ist es halt, weil wir sind halt anders. Wir haben eine andere Geschichte, eine andere. Es gibt Staaten, die immer am Tropf anderer hingen, durch ihre Kolonien zum Beispiel. Für die ist das völlig normal, dass das Geld aus Deutschland fließt. So, ja, das gibt es auch. Insofern ist das Einstimmigkeitsprinzip manchmal ein Problem und in der Theorie sollte man es abschaffen. Aber man muss halt eben sowohl die Mitgliedstaaten, insbesondere die Kleinen, haben ja immer Angst, dass sie majorisiert werden, irgendwie auch mitnehmen. Die zweite Frage, Europa der zwei Geschwindigkeiten. Ich denke, es wird auf absehbare Zeit nicht anders gehen. Wolfgang Schäuble und Karl Lamers haben ja auch schon in dem Papier in den 90er Jahren davon gesprochen. Wir haben sie doch auch ehrlicherweise schon. Also nicht alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben auch den Euro als Währung. Wir haben den Schengen-Vertrag, wo man passfrei reisen kann. Da sind jetzt Norwegen, Liechtenstein, Island und die Schweiz mit Vertragspartei, die aber nicht Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind. Nicht alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind NATO-Mitglieder. Jetzt ist Schweden und Finnland dazugekommen. Und wir müssen ja dann sehen, dass es 9 Staaten gibt, die beitreten wollen. Mehr oder weniger weit fortgeschritten. Die 6 Beitrittskandidaten auf dem Balkan, da könnten wir einige sofort nehmen. Also etwa Montenegro, kein Problem, 600.000 Leute, relativ weit entwickelt. Nordmazedonien hat sich ganz gut entwickelt. Die sind jetzt sehr enttäuscht. Sie haben ihren Namen geändert, weil Griechenland das gerne wollte. Jetzt sagen die Bulgaren, ihr müsst die Verfassung leider nochmal ändern, weil ihr müsst Minderheiten reinschreiben. Die Bulgaren in Nordmazedonien werden diskriminiert. Dann haben wir Albanien, was sich nach meinem persönlichen Eindruck besser entwickelt hat, als vielleicht sein Ruf ist. Und dann haben wir Bosnien-Herzegowina, was sehr problematisch werden wird, weil das Daytoner Abkommen nicht mehr eingehalten wird, weil die muslimische Bevölkerung dort eben schon nicht so friedlich zusammenlebt, wie wir das in anderen Ländern kennen. Dann haben wir einen Staat, das Kosovo, der noch nicht mal von allen anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union anerkannt wird, wie zum Beispiel Spanien. Und den größten Problemfall Serbien, wo der Diktator wahrscheinlich noch der proeuropäischste in dem ganzen Land ist und die Bevölkerung irgendwie so ein bisschen schielt nach Russland und ein bisschen nach China. Und also da müssen wir schon schauen, welche Integrationsstufen wir finden können. Und dann natürlich die 3 Staaten Ukraine, Georgien und Moldawien. Und ich halte es für ausgeschlossen, dass diese 9 Staaten einfach der jetzigen Europäischen Union beitreten können. Das würde die Integrationskraft bei weitem überfordern. Und deshalb sind wir gezwungen, über Europa der 2 Geschwindigkeiten nachzudenken. Und wenn ich es jetzt mal ein bisschen praktisch auf den Punkt abschließend bringen soll, würde ich sagen, wir gehen voran. Wir schreiben auf, was wir gemeinsam machen wollen. Und das wären für mich zunächst einmal die 6 Gründungsstaaten plus Spanien und jeder andere, der gerne mitmachen will. Dann dürfen wir den Fehler nicht machen, wie das leider Präsident Macron jetzt schon mehrfach gemacht hat. Das verkündet man nicht irgendwie an der Sorbonne und redet öffentlich darüber, sondern man bindet die kleinen Mitgliedstaaten von Anfang an mit ein, die immer irgendwie in Sorge sind, dass sie von den Großen erdrückt werden. Dann brauchen wir in den Hauptstädten, denn die sind ja nach wie vor die Herren oder Damen der Verträge. Wir im Parlament können zwar Vorschläge machen, aber die Staats- und Regierungschefs müssen sich bewegen. Und da haben wir eben leider zurzeit nicht nur in Berlin, sondern in vielen anderen Hauptstädten auch sehr farblose Politiker sitzen, die zwar in den Koalitionsvertrag wie die Ampelregierung Bundesstaat Europa reinschreibt, aber sowas Ambitionsloses europapolitisch wie diese Regierung, die haben wir noch nie gehabt in Deutschland. Und das ist sehr schade und sehr traurig, denn wir bräuchten nach meiner festen Überzeugung in den 4 genannten Politikfeldern, aber wahrscheinlich auch noch darüber hinaus, einen Integrationsschritt von der Größenordnung Schumann. Und wenn wir uns mal hineinversetzen in die Generation damals, die Kriegsgeneration, die beide Weltkriege durchlebt hatte, wo es in jeder Familie Opfer gab, und die strecken dann den Deutschen die Hand aus und sagen, trotz dieses ganzen Unheils, was ihr über uns gebracht hat, versuchen wir jetzt mal eine Lösung zu finden, die nachhaltig Frieden schafft. Und wie schwer muss das für die Generation gewesen sein? Zugegebenermaßen gab es damals nicht die gleiche Öffentlichkeit wie heute, mit der wir ja auch manchmal noch einen schwierigen Umgang haben in unseren Demokratien. Aber da frage ich mich dann manchmal schon, meine Güte, gemessen daran ist doch die Herausforderung, die wir heute haben, als Europäer so offensichtlich erkennen und erklärbar. Also warum bringt denn jetzt niemand mal den Mut auf und geht mal einen Schritt voran? Insbesondere in Deutschland bin ich der festen Überzeugung, dass man mit einem proeuropäischen Wahlkampf und einer proeuropäischen Programmatik einer Bundesregierung absolut nicht nur intellektuell, sondern auch die Herzen der Menschen erwärmen könnte.
Das ist doch eigentlich ein wunderbarer Schlusssatz. Außerdem, lieber Sven, wir haben dir jetzt auch Gelegenheit gegeben, deine Ideen zu entwickeln. Ich glaube, jeder, der uns hier zugehört hat, sieht, da ist ein Visionär am Werk. Du hast eine Blaupause.
Und jetzt muss ich zum Arzt dann, oder was?
Nee, erst wieder zurück ins Parlament. Und dann hoffentlich in der neuen Legislaturperiode auch idealerweise in einer noch verantwortungsvolleren Position, wo du die Möglichkeit hast, das auch so gut wie irgend möglich auf den Weg zu bringen. Denn wie du es gesagt hast, es geht, man muss daran glauben. Natürlich muss man es auch ganz nüchtern betrachten. Das wird nur Schritt für Schritt gehen. Man muss analysieren, was geht und was nicht geht. Aber ja, wir brauchen einfach ein Leitbild. Das ist auch mein Punkt. Man kann ja, auch der längste Weg beginnt bekanntlich mit dem ersten Schritt. Aber wenn man nicht weiß, wo das Ziel liegt und nicht mal weiß, in welche Richtung man den ersten Schritt macht, das ist keine gute Ausgangsbasis. Du, glaube ich, hast ganz klar ein Ziel vor Augen. Du wirst auch noch die nächsten Tage und Wochen jetzt bis zum 9. Juni dafür kämpfen und danach wieder in Straßburg. Davon gehe ich jedenfalls mal fest aus und dafür drücken wir dir auch nach Kräften die Daumen. Wir werden noch manche Diskussionen miteinander führen. Wir werden dich auch irgendwann wieder in diesen Podcast einladen.
Ja,
und kannst uns erzählen, gerne, wie sich die Lage in der neuen Legislaturperiode darstellt. Aber jetzt kämpfen wir erstmal gemeinsam für diese Vision Europa und drücken dir nach Kräften die Daumen.
Dankeschön.
Wir danken uns ganz herzlich, dass du heute bei uns warst.
Vielen Dank.
Und wir danken fürs Zuhören und fürs Einschalten. Hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und wir wünschen wie immer bis dahin eine gute Zeit.
Und dann lasst uns weiter über Politik reden.